Unbegreiflich bleibt es für meinen Verstand, eine Endlosschleife, das Möbiusband, Dinge wiederholen sich und man kommt sich vor wie in einer Schleife, aber am Ende bewegt sich trotzdem was und wir entwickeln uns weiter, das hoffe ich zumindest für uns, für die Menschheit und für uns alle. Hallo Herr Lochthofen.
Ich grüße unsere Zuhörer und Sie natürlich, Herrn Rose, und eigentlich hätten wir doch heute mit Goldfinger Musik anfangen müssen. Hm. Der gute Sean Connery ist dahin gegangen, das heißt, wir verabschieden uns doch langsam von unserer Jugend oder den 60er Jahren.
Ja, das war schon ein guter, eine Legende und naja, und der James Bond kommt jetzt nicht in die Kinos, ist fertig produziert, der neue, weil die Kinos eben nicht so richtig geöffnet haben.
Naja, weil sie Geld machen wollen. Mhm. Man hätte ja schon reingehen können, aber das läuft im Augenblick alles nicht so richtig. Inzwischen sind sie auch teilweise wieder zu, auch bei uns. Insofern sage ich mal, die wollen natürlich ordentlich Kasse machen mit so einem Blockbuster. Und da versteht man auch irgendwo, dass das Ganze ein bisschen rausgezogen wird. Aber die Sache ist ja auch ernst. Wir merken ja, bei uns ist ja ab heute auch doch vieles wieder anders, als wir es uns erhofft haben im Sommer, als alle reisten und fröhlich auch in Krisengebiete gefahren sind, zurückgekommen sind, nicht alle Quarantäne machten. Nun haben wir die Folgen zu tragen.
Hm. Angela Merkel hat Druck gemacht, auch bei den Ministerpräsidenten, hat sogar Bodo Ramelow angerufen. Hat sie recht mit ihrer harten Gangart?
Ja, sie hat sogar noch mehr Rechte, als man sich so vorstellen kann, weil es gibt ja wieder Kritik, die Politik hat die Zeit verschlafen und hat sich im Sommer nicht richtig vorbereitet. Nein, nein, das stimmt alles nicht. Man hat es versucht, man war halt mit dem Publikum nicht zurechtgekommen. Die Leute hatten keine Lust mehr auf Beschränkungen, die hatten keine Lust mehr, abends nicht irgendwo feiern zu gehen. Die wollten reisen, als ob es sozusagen kein Morgen gäbe. Und das hat letztlich dazu geführt, wenn Sie sich erinnern, wir haben schon im September uns darüber unterhalten, eigentlich hätte man im Oktober die harten Einschnitte machen müssen, da wären wir jetzt bestimmt schon durch das Ärgste durch, aber so ist es schwerer geworden. Vor 14 Tagen gab es das Treffen mit dem Ministerpräsidenten zumindest, da war schon mal der Versuch da, aber der Widerstand war sehr hoch und jetzt hat man diese Einsicht aber eben verspätet, man hat es rausgezögert, ist unangenehmer. Wir haben nächstes Jahr 7 Wahlen in Deutschland, das heißt, wir müssen jetzt alle Regionalpolitiker im Auge haben, die machen das nicht nur aus Vernunftsgründen, sondern auch darum, um wiedergewählt zu werden, trifft auch auf Thüringen zu. Und insofern, sage ich mal, sind wir ziemlich spät dran und ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen jetzt mindestens 10, 14 Tage, bis irgendwas überhaupt wirkt. Das heißt, es dauert ja ein Stück. Und ob dann tatsächlich die Zahlen so runtergehen, dass wir sagen können, okay, Entlastung, die Krankenhäuser werden nicht überlastet, da bin ich mir nicht sicher. Psychologisch ist es richtig, erstmal sagen, 4 Wochen. Aber ich sehe uns Weihnachten noch nicht fröhlich alle unterm Baum.
Mhm. Dieser Vorwurf oder dieser Satz, die Politik hat den Sommer verschlafen, der ist ja leicht dahingesagt, schiebt die Verantwortung ein bisschen weg und die Frage ist, wer ist die Politik? Ist das ein Vorwurf, den man so aussprechen kann?
Ja, aussprechen kann man hier alles, Gott sei Dank, in diesem Land, aber auf der anderen Seite ist es ungerecht. Und die gleichen Leute, die rumgeschrien haben im Sommer, auf keinen Fall hier irgendwelche Reisebeschränkungen, wir müssen rund um die Welt fahren können, wo bleiben unsere schönen Ausflugsschiffe und Kreuzfahrtschiffe, die sind ja auch sozusagen an der kurzen Leine gelegen. Das alles ist vergessen, weil die Leute, die das erzählen, ja auch keinerlei Verantwortung tragen. Merkel hat Verantwortung und wir merken ja auch in der ganzen Auseinandersetzung, wenn wir die Umfragen uns ansehen, dass eine Mehrzahl der Bürger da durchaus auch vernünftig darauf reagiert. Aber unser Dilemma sind ja die 20-25%, die das nicht tun. Schauen Sie mal nach Dresden am Wochenende, mehrere tausend, kaum Masken, alle miteinander gedrängt. Jeder AfD-Freunde, alle dazwischen. Das heißt, ich hoffe ja zumindest, dass es wissenschaftlich untersucht wird, dass wir dann in 2-3 Jahren sagen können, ja, die meisten Ansteckungen hier in Thüringen haben wir Pegida zu verdanken oder der AfD-Leuten, die sich nicht dran halten. Das ist eine Situation, leider sage ich jetzt mal, sind die Menschen sehr schnell mit dem Vergessen und reihen sich schnell ein in Aufregung. Selbst sind sie sicher, wenn sie sich kritisch betrachten, im September oder im August doch nicht ganz so unterwegs gewesen, wie es hätte sein sollen. Und das ist schnell gemacht und die Politik steht immer bereit, die Weichen zu bekommen. Bemerkenswert ist in der Situation, dass sagen wir, immer wieder in der Politik der gleiche Fehler gemacht wird. Ich erinnere mal daran, als wir hier Wahlen hatten, war ja die Linke der Auffassung, sie hat die Wahlen gewonnen. Nein, die Wahlen hatte Ramelow gewonnen und der versucht es auch das nächste Mal natürlich. Und genauso ist es bei der CDU. Die hat einen guten Lauf, da denken Herr Laschet und Herr Merz in besonderer Weise, ja, das Ding übernehme ich jetzt und da wird es wieder wunderbar gehen. Nein, ich gehe mal davon aus, die dümpeln so bei 30% herum und alles, was da drüber ist, ist der Merkel-Effekt im Augenblick. Die steht aber nicht mehr zur Wahl. Das heißt, auch da gibt es Irrtümer, immer wieder die gleichen, sich selbst zu verwechseln mit der Situation, wie sie insgesamt ist. Insofern sage ich mal, ich glaube, es gibt ein großes Zutrauen in der Bevölkerung. Die würden die Merkel sogar noch einmal wählen.
Hm. Trotzdem muss ja die Frage möglich sein, eine Debatte darüber, ob diese Einschnitte gerechtfertigt sind. Gerade Gastronomie ist ja ein wichtiger, auch soziale Orte und vor allen Dingen die Kultur, die ja sich dann nicht so leicht wieder aufbauen lässt, wenn da viel zusammengebrochen ist. Wie führen wir die Diskussion über die darüber, ob Einschnitte so gerechtfertigt sind?
Naja, überzeugen kann man an dieser Stelle natürlich jemanden, der ein kleines Theater betreibt oder der darauf angewiesen ist, zweimal in der Woche aufzutreten. Ich bin ja auch jemand, der mit Büchern viel unterwegs gewesen und gelesen hat. Ich kann mir richtig vorstellen, wie jemand jahrelang gearbeitet an einem Manuskript und kommt jetzt in diese Zeit, wo das Buch verlegt wird und kann nicht mit den Lesern sozusagen sich treffen und sie überzeugen von der Qualität dessen, was er gemacht hat. Das ist hochdramatisch. Es kann einiges finanziell abgefedert werden. Es gibt ja diesen Hinweis, dass man die Umsätze aus dem November des letzten Jahres zu 75% ersetzt. Das zeigt einfach, dass dieses reiche Land auch an dieser Stelle durchaus zulangen kann. Es wird viel schwerer sein für die Formen von Kultur, die nicht ganz so etabliert sind wie ein Theater, das zu machen. Es muss gemacht werden, weil tatsächlich dieses Land der Reichtum, der Geistige, aber auch der Wohlstand einfach auch mit dieser Kultur zusammenhängt, dieses Landes. Insofern, da bricht unter Umständen viel mehr weg, als wir uns das vorstellen können, weil in der Wirtschaft, in einem Betrieb lässt sich ja vieles bilanzieren und durch einen Buchhalter vorlegen. Das ist bei kleineren Kultureinrichtungen natürlich nicht der Fall. Trotzdem, die Idee, die dahinter steht im Augenblick, alle Bewegungen, die nicht unbedingt zwingend notwendig sind, einzuschränken. Man geht ja ins Theater, indem man vielleicht sich in die Straßenbahn setzt, indem man vielleicht ins Restaurant geht noch dazu. Das heißt, die Fülle der Kontakte, die da passieren, ist viel größer, als wir es uns so normal vorstellen. Das ist ja auch das Dilemma, Medizin im Augenblick, wir können, und der Gesundheitsämter, wir können es nicht mehr nachverfolgen. Es ist, sagen wir mal, eine schräge Diskussion, wenn man sagt, ja, in der Gastronomie ist nicht viel passiert. Meine Erfahrung ist, es gab eine ganze Reihe wirklich sehr gut aufgestellter Restaurants, die das wirklich auch ernsthaft betrieben haben, aber genauso viele gab es auch, die sich nicht dran gehalten haben. Wo keine Maske eine Rolle spielte, wo das Hygienekonzept, das berühmte, nicht funktionierte. Also das weiß ja jeder von uns, dass es auch in so kleinen, engen Kneipen doch zum Teil ziemlich haarsträubend zuging. Das heißt, wir haben beides. Wir haben Leute, die sich sehr dran gehalten haben, und wir haben Leute, die sich überhaupt nicht dran gehalten. Und insofern ist das Risiko da relativ groß. 3/4 der Ansteckungen sind nicht zu vollziehen, also woher sie kommen. Das heißt also, wir können ja gar keine fundierte Aussagen darüber machen, wo sich jemand wirklich hier in Erfurt angesteckt hat oder in Weimar. Sie schauen mal die Zahlen zu Weimar, die sind wieder sehr hoch gegangen. Erfurt hat an sich hohe Zahlen. Das heißt also, dazu sagen, also da ist nichts passiert, wir haben alles gut gemacht, ist Unsinn. Die Idee ist, 4 Wochen lang alles runterzufahren, so wenig wie möglich Bewegung zuzulassen, denn Corona ist auch heute unterwegs in dieser Stadt und versucht, sich an die Leute dran zu hängen.
Selbst Bodo Ramelow hat ja die Toten verglichen. Er sagt, wenn man nur noch Corona fixiert ist, ist das mir zu wenig. Und er sagt, es gäbe ähnliche, andere gefährliche Krankheiten wie Pneumonie oder Blutvergiftung. Er macht also einen Vergleich auf. Bietet er sich da ein bisschen den Corona-Skeptikern oder Leugnern an? Oder was ist das für eine Taktik? Oder ist er selber verunsichert? Schwer zu sagen, denn ich meine, Todeszahlen zu vergleichen, ist ja immer heikel, oder?
Ja, das würde ich auch, sage ich mal, selbst in der beengten Situation nicht unbedingt machen wollen. Bei Sepsis oder solchen Sachen gibt es ja Voraussetzungen, warum das eventuell passiert oder nicht passiert. Und natürlich setzt man sich schon seit langem damit auseinander. Aber wenn Sie jetzt heute in die Stadt gehen, in der Straßenbahn fahren, wissen Sie wirklich nicht, wer neben Ihnen sitzt und was er da mitbringt. Das ist schon eine andere Art von Bedrohung. Das sollte man auch nicht alles in einen Topf werfen. Das würde ich nicht empfehlen an dieser Stelle. Insofern sage ich mal, die Diskussion über Tote, wir schauen uns das mal an. Wenn Sie sich die Statistik ansehen, liegt Thüringen relativ hoch, auch im Verhältnis zu den anderen 9 Bundesländern. Also das heißt, die Zahlen in Sachsen-Anhalt oder in Brandenburg sind zum Teil besser. Sachsen ist noch schwerer dran. Also hier an dieser Stelle einfach jetzt, sage ich mal, irgendwelche Vergleiche anzustellen, ist wirklich schwierig. Ich würde davon abraten. Trotzdem wissen wir, dass die Entscheidungen ein gewisses Maß an Willkür haben. Das heißt also, wenn jetzt ein Nagelstudio offen bleibt, wie lebenswichtig das ist, würde ich lange drüber streiten. Beim Friseur sehe ich es anders. Mindestens die Hälfte der Bevölkerung braucht ihn dringend. Und bei den Herren, Sie wissen ja, wie sich das mit den Frisuren entwickelt hat. Das hätten wir uns, wir Langhaarigen aus den 60er Jahren nie vorstellen können, dass Frisur in dieser Form, in dieser gestylten Form, ja, so eine Rolle spielt. Andererseits in so einem Barbershop oder, sag ich mal, muss man auch genau hinschauen, dass da nicht so ein Ersatzcafé entsteht, dass man sich dort trifft und tatsächlich dann wieder zur Quelle für Ansteckungen wird. Also insofern, sage ich mal, es bleibt eine wirklich auch eine unsichere Zeit und die Entscheidungen sind bis zu einem gewissen Maß auch immer willkürlich. Die Idee dahinter ist aber richtig, Reduzierung von Bewegung, Reduzierung von Gründen, wo man sich bewegt, insofern auch keine Begegnungen, die zufällig sind.
Trotzdem gibt es die Zweifel, die Protestleute, die Trotzigen sagen, nee, sie sehen das nicht ein. Und der berechtigte Einwand, es muss parlamentarisch abgesegnet werden, es braucht eine parlamentarische Debatte. Das haben zumindest, weiß nicht, die Proteste bewirkt oder zumindest eine Diskussion bewirkt, dass klar ist, die Regierung kann nicht einfach durchregieren, es braucht das Parlament. Da sind wir zumindest an einem Punkt, wo sich was bewegt hat.
Das ist erstmal richtig grundsätzlich, aber die Entscheidungen müssen oftmals viel schneller getroffen werden, als dass, sage ich mal, große Debatten angesetzt werden können und in denen etwas passiert. Natürlich muss es eine Kontrolle geben, weil wir sonst in einen Zustand schlittern, wo das vielleicht zur Gewohnheit wird, dass man per Verordnung regiert. Das ist aber nicht der Fall. Ich meine, jeder versteht doch irgendwo, der ein bisschen nachdenklich ist, dass da draußen etwas lauert auf uns und wir schauen uns die Länder drumherum an. Deutschland ist ja noch bei weitem besser dran als Frankreich, Spanien, Vereinigten Staaten. Das heißt also, wir sind bis jetzt gar nicht so schlecht durch die Dinge gekommen, auch wenn es wirklich insgesamt für uns eine einschneidende Geschichte ist. Das heißt also, hier ungerechterweise zu sagen, dass die Deutschen in besonderer Weise hart sind oder unsinnige Entscheidungen treffen, das ist wirklich falsch und das ist Polemik. Man soll auch Polemik im Parlament haben, aber wir haben ja erst letzte Woche den Bundestag gehabt, da ist von Kriegskabinett gesprochen worden, abgesehen davon, dass das unter Churchill war und Leute das nicht so ohne weiteres bemühen sollten. Es ging gegen den Hitlerfaschismus bei der ganzen Geschichte. Also das Kriegskabinett hat einen guten Grund gehabt, damals zu bestehen. Aber das ist alles Unsinn. Von einer Corona-Diktatur spricht man. Merkel ist ihnen verloren gegangen, das heißt der AfD, man hat lange Zeit über Merkel-Diktatur gesprochen und tritt sie nicht nochmal an. Also es macht keinen Sinn mehr, da lange noch zu polemisieren. Jetzt haben sie eine Corona-Diktatur entwickelt. Es ist natürlich auch viel Unsinn, den wir uns da anhören müssen. Es ist niemand weit und breit in Deutschland, der die Leute mit dieser Corona-Geschichte verschrecken will oder die erfunden hat. Die ist real da draußen und real sterben auch Menschen. Wir haben ja auch wieder mehr Tote in Erfurt. Das heißt also, das ist real. Und da benehmen sich viele wie Kinder und sagen, ich will das aber nicht. Ja, das ist schön, dass du das nicht willst, aber das nützt uns gar nicht. Also an dieser Stelle, selbstverständlich muss das Parlament sich damit beschäftigen, aber die schnelle Entscheidung wird dann eine Regierung treffen und das ist ja auch der Grund, warum es ein großes Zutrauen im Augenblick in Deutschland gibt in das, was die Regierung entscheidet.
Herr Lochthofen, werden wir nächste Woche an einem Montag wissen, wie sich Amerika weiterentwickelt oder wird es eine Hängepartie oder eine Krisensituation für Amerika?
Naja, ich hoffe zumindest, die vielen Befürchtungen, die immer wieder jetzt geäußert sind, bis hin zum Bürgerkrieg, dass das alles nicht eintrifft. Man hofft natürlich, dass die Entscheidung in den entscheidenden Staaten relativ sauber und schnell passiert, was noch lange nicht heißt, dass Donald Trump das anerkennt. Das ist einfach nicht seine Art. Es ist ein Mann, der, sage ich mal, selbstverliebt ist und der nicht vertragen kann, wenn er dafür nicht sozusagen bejubelt wird. Aus unserer Sicht alles doch ziemlich bizarr. Wir können es uns gar nicht hier in Europa und in Deutschland schon gar nicht vorstellen, dass das Politik sein soll und dass da jemand auch das bewusst wählt. Aber in Amerika ist man vieles gewöhnt und eine ganze Reihe Leute im Mittelstand sagen, ja, das ist alles gut gelaufen. Die blenden natürlich aus, dass der Obama eigentlich die Voraussetzung dafür geschaffen hat, denn er hatte ja ein ziemlich schweres Erbe übernommen von Bush damals, die Rezession, schwere Finanzkrisen und alles, was damit zusammenhängt. hängen. Und Donald Trump hat nur auf diesem Erfolg, der ja nach oben ging, schnell aufgebaut. Das heißt, er hat natürlich PR-seitig das Ganze für sich vereinnahmt. Also, es ist für uns nicht ganz nachvollziehbar, wie man diesen Mann wählen kann. Aber ich hoffe, dass viele dieser Prophezeiungen doch mehr zum Erschrecken und Gruseln der Leser und Zuschauer gedacht war und im realen Leben dies nicht, sich nicht widerspiegeln und dass wir letztlich wieder Amerika, sag ich mal, verlässlicher und berechenbarer machen. Was nicht heißt, dass es für uns viel leichter wird. Also auch wenn Biden gewählt wird, wird der Kurs sich nicht mehr groß ändern. Das heißt, die Umorientierung Europa spielt nicht mehr die große Rolle. Es wird Druck auf Europa geben, es wird wirtschaftliche Auseinandersetzungen geben. Das wird etwas smarter passieren, etwas sozusagen begründeter, nicht ganz so radikal und brutal, wie es bei Donald Trump der Fall gewesen ist. Aber die Hoffnung, dass Amerika sich wieder sozusagen einreiht und wir da miteinander kuscheln, ich glaube, die ist vorbei, zumal der Druck aus China groß ist. Man muss ja offen sagen, darüber haben wir uns ja im Laufe der letzten Jahre wiederholt unterhalten, Donald Trumps Zeit im Weißen Haus führte dazu, dass China viel schneller aufgestiegen ist und viel größere Räume bekommen hat, weil dort überall, wo Amerika nicht mehr überzeugend auftreten kann, da dringt China ein. Das heißt, der Kampf an dieser Stelle wird weitergehen und er wird sich auch noch zuspitzen.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bleiben Sie trotz allem fröhlich. Und
gesund vor allem.
Vor allem gesund.
Bei unseren Zuhörern natürlich in Erfurt und Weimar vor allem. Ja.
Danke, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.